BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser am Mikrofon am 1. August an diesem Sommermorgen. Heute geht's um Brauchtum, unser Brauchtumsrat, der einmal im Monat ist und da kommt Dorothea Steinbacher und erzählt jetzt jedes Mal etwas Neues, immer wieder spannend und interessant. Und wenn man sich aufs Brauchtum wieder besinnt, da erfährt man viel von ihr. Zum Beispiel ist der Monat August ganz wichtig fürs Frauenbrauchtum. Mit Maria Himmelfahrt am 15. August beginnen auch die Frauendreißiger. Und das war schon seit Christi, vor Christi Geburt, ein Zeitraum, der den weiblichen Gottheiten gewidmet war. Also nicht nur das ist ein Grund, heute über Frauenbrauchtum nicht nur im Monat August, aber auch zu ratschen und vieles andere mehr, wie die Wetterregeln, die Namenstage und auch manch Geheimnisvolles. Herzliches Grüß Gott und habe die Ehre, Dorothea Steinbacher. Schön, dass du wieder bei uns im Studio bist.
Guten Morgen, liebe Hermine.
Ich frage dich ja jedes Mal, weil du kommst ja vom schönen Chiemsee und wenn du ins Studio reinkommst, erzählst du immer, heute war der Sonnenaufgang war's oder im Winter erzählst, wie es geschneit hat. Und du kriegst, wenn du so in der Natur wohnst, eigentlich richtig mit, wie die Jahreszeiten sind. Wie war es denn heute?
Heute war es wunderbar, die Autobahn war leer, die Leute sind alle in Urlaub offensichtlich, die Touristen sind da, wo sie hin wollten und verstopfen nichts. Und der See lag still und schweigend. Und in den Bergen, also auf der linken Seite, weil ich fahre ja nach Norden quasi, in den Bergen sieht man, wenn so ganz in der Früh, zwischen den, in den Tälern liegt da nur so der Dunst und die Wolken. Und die Gipfel sind aber schon von der Sonne beschienen und das ist wunderbar. Und dann denke ich, muss ich jetzt wirklich ins Stadt fahren oder würde ich nicht lieber hier bleiben? Also es ist wunderschön zurzeit. Ganz tolle Sommerstimmung und Ferienstimmung und es ist wunderbar, das einfach mitzukriegen. Und man ist wirklich dankbar, dass man in dieser Landschaft leben darf.
Gut, dass du in den Stadt reingefahren bist, sonst hätte man nämlich keinen Rat. Weil ich sonst über doch, Frauenbrauchtum genau. Nicht so viel erzählen kann wie du, obwohl wir schon viele gemeinsame Ratsche gehabt haben. Aber ich habe gleich falsch angefangen, als ich unseren Ratsch angekündigt habe. Das heißt nicht die Frauendreißiger, sondern der Frauendreißiger. Ist ein Zeitraum, ein ganz bestimmter.
Das ist ein bestimmter Zeitraum und der fängt an am 15. August. Das hast du schon gesagt, das ist der hohe Frauentag, Maria Himmelfahrt. Und dauert ungefähr 30 Tage, dieser Zeitraum. Und deswegen heißt es der, weil es der Zeitraum des Frauendreißigers ist. Ungefähr 30 Tage, er dauert bis zur Maria-Geburt. Das ist am 8. September, das sind also nicht ganz 30 Tage und noch eine Oktav länger. Manche sagen auch, es dauert bis zum Marienamen am 12. September. Auf jeden Fall sind es ungefähr 30 Tage, in denen die Natur als besonders geheiligt gilt, in denen alles besonders fruchtbar ist, in denen man Kräuter sammeln soll, weil die besonders wirksam sind. Früher hat man sogar gesagt, dass alles Giftige in der Natur in diesen 30 Tagen oder ungefähr 30 Tagen seine Giftigkeit verliert. Ich würde jetzt aber trotzdem nicht Schlangen anfassen oder so. Aber also das war ein ganz besonderer Zeitraum, der besonders gesegnet war angeblich, wo man gesagt hat, zum Beispiel die 30. Ohr, also die Eier, die die Hühner in dem Frauendreißiger legen, die halten besonders lang. Es ist aber halt so, dass das eine Zeit ist, wo die Sonne scheint, wo es warm ist, wo die Hühner gern legen, ja, wenn es nicht zu heiß ist, wo die Hühner gut legen und so und auch kräftig sind und also die Eier nicht jetzt so diese dünne Schale haben, wie sie im Winter dann teilweise haben. Und diese Eier, die hat man dann eingelegt für den Winter. Also Eikeucher heißt das auf Bayerisch.
Kalken wahrscheinlich.
Einkalken, genau, in eine Kalklösung einlegen. Wenn also in diesem Zeitraum genügend Eier da sind, dann kann man die einlegen für den Winter. Und dann im Winter verwenden, wenn die Hühner schlechter legen. Also das ist alles, gehört alles zum Frauendreißiger. Natürlich ist es eine Erntezeit, wo auch die Bauern sorgenvoll zum Himmel schauen und schauen, ob jetzt der Wetter kommt und das Getreide noch niedermäht oder so. Und wenn das dann alles gut geht, dass man die Ernte einbringt, dass kein Hagel den Obstgarten verwüstet oder den Gemüseacker verwüstet, dann ist man natürlich dankbar und diese Dankbarkeit hat die Kirche seit über 1500 Jahren kanalisiert auf die Jungfrau Maria, die dann die Rolle von vielen vorchristlichen Göttinnen auch übernommen hat, die für die Fruchtbarkeit zuständig waren.
Das ist auch immer das Interessante, wenn du uns erklären kannst, dass das ja natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, als das Christentum begonnen hat, das Brauchtum so festgelegt wurde wie die Gesetzes, wie bei den Gesetzestafeln von Moses, sondern dass es ein fließender Übergang war über Jahrhunderte, was der Glaube war, der Urglaube vor Christi und dann sich in die Traditionen in das Christentum hinein bewegt hat. Also zum Beispiel die Fruchtbarkeit war ja schon immer ein Thema, in der griechischen wie auch in der römischen Mythologie und bei den Germanen.
Da war immer schon ein Fruchtbarkeit, war immer schon ein Thema, weil die Fruchtbarkeit natürlich essentiell wichtig ist, seit die Menschen Menschen sind. Essentiell wichtig ist, dass die Menschheit erhalten bleibt. Also, und das ist in der gesamten lebendigen Welt, so auch bei den Pflanzen und bei den Tieren, dass also das höchste Bestreben, das ist, die Art zu erhalten. Und bei den Menschen genauso, es ist eine Säugetierart sozusagen. Und das war die größte Sorge, dass Kinder kommen, dass die Frauen fruchtbar sind. Dass Männer auch mal unfruchtbar sein können, das hat man früher irgendwie beiseite gewischt. Da war immer die Frau schuld. Dieses Anbeten, dieses Verehren der Fruchtbarkeit, dieses Herbeisehnen der Fruchtbarkeit, das hat man deshalb schon immer auf weibliche Gottheiten konzentriert und die hat man verehrt, die hat man angefleht, Frauen, die Kinder kriegen wollten oder auch Menschen, Bauern, die was angebaut haben. Also Fruchtbarkeit bei Mensch und auf dem Acker waren immer weibliche Göttinnen dafür zuständig, in der Antike, in allen vorchristlichen Zeiten. Und die Kirche hat es dann natürlich nicht weiterhin die Verehrung der Diana oder der Ceres oder der Demeter
ganz
zulassen können, sondern hat einen Ersatz dafür gebraucht, weil man den Menschen nicht einfach sagen konnte, naja, also Fruchtbarkeitsgöttinnen brauchen wir nicht mehr, wir haben den lieben Gott, sondern die Menschen brauchten eine Figur, die sie da anbeten konnten, die sie verehren konnten, an die sie sich wenden konnten. Und das war dann die Jungfrau Maria, die hat alle diese Rollen übernommen. Die Rolle der Frauen, die sich Kinder gewünscht haben, die Rolle der Bauern, die sich Fruchtbarkeit für ihre Äcker gewünscht haben.
Die Rolle der Mütter,
wobei ihr natürlich auch ihre eigene Mutter Anna, die heilige Anna, zur Seite gestellt wurde, die glaubhafter von den Müttern verehrt werden konnte, weil die ist immer dargestellt als Matrone mit der Haube der verheirateten Frauen auch immer in der Kunst dargestellt, während die Maria ja mit ihrer ungeklärten Schwangerschaftsbeginn eher schwierig war jetzt in der Glaubwürdigkeit. Und deshalb also die Maria, die jungfräuliche, die reine junge Maria zusammen mit der älteren Frau, der Mutter Anna, das waren also die Figuren, die dann im Sommer verehrt wurden. Die Anna hat ja eben auch ihren
26.
Gedenktag
Juli, Anna-Tag.
Genau, das war der große Anna-Tag. Und wenn wir jetzt schon bei den alten Römern sind, dann müssen wir noch die Diana erwähnen.
Die Göttin der Jagd.
Die Göttin der Jagd, aber nicht nur der Jagd. Sie wird immer reduziert auf die Jagd, weil sie halt oft mit Pfeil und Bogen im finsteren Wald dargestellt ist. Aber sie war die Göttin der gesamten wilden Natur, also auch der wilden Wasser und der Quellen und der Bäche und damit natürlich auch der Fruchtbarkeit. Und in dem Namen Diana versteckt sich ja die Dea Anna, die Göttin Anna. Also das ist ein großer Zusammenhang. Die Diana wurde in Rom am 13. August gefeiert. Das konnten die Christen leider nicht so übernehmen, weil der 13. als Unglückszahl gilt in der christlichen Kirche. Und so hat man den 15. gewählt für die Maria
Ferragosto.
Ferragosto, genau.
Was für alle Italiener der wichtigste Tag in der Ferienzeit ist, machen wir weiter beim Thema Frauenbrauchtum. Auch immer lesenswert, nachlesenswert, Dorothea Steinbachers Buch über die Wallfahrtsorte in Bayern, wo auch die Marienverehrung groß geschrieben wird. Die Maria ist schon im christlichen Glauben die wichtigste Heilige. Hat ja auch immer so was Tröstliches, so wie wir als Kinder aufgewachsen sind. Schlechte Noten, Maria hilft.
So ungefähr, ja, genau. Also die Maria ist dann, hat, wie gesagt, die Stelle vieler Göttinnen eingenommen und ist deshalb zu einer ganz zentralen Figur geworden und natürlich auch von der Kirche entsprechend gefördert worden, diese Marienverehrung. Ungefähr seit dem 6., 7. Jahrhundert. Aber wie sich manche Leute das so vorstellen, wie du gesagt hast, ja, das geht halt über für diese vorchristlichen Kulte dann in das Christentum. Und das heißt ja immer, im Anfang 4. Jahrhundert hat ja Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erklärt. Wenn man sich denkt, dass dann schlagartig alle Christen geworden sind, so war das nicht. Nicht mal in der Zeit, wo dann die Missionare im 6., 7., 8. Jahrhundert gekommen sind, wo bei uns die ersten Klöster gegründet wurden. Auch da hat sich das Christentum erst ganz, ganz allmählich etabliert. Und man weiß, dass bis zum 11., 12. Jahrhundert teilweise die Menschen quasi parallel gefahren sind, also ihre alten Götter und Göttinnen verehrt haben und dann halt mehr oder weniger zwangsweise das Christentum angenommen haben. Das weiß man deshalb, weil ja zum Beispiel Maximilian von Bayern ja noch im Anfang 17. Jahrhundert sein Landgebot erlassen hat, wo also gegen diverse abergläubische Praktiken gelästert wurde. Und deshalb weiß man, dass das noch wirklich verbreitet war, weil wenn er das verbieten musste, dann war das offenbar so verbreitet, dass er dagegen einschreiten musste. Zum Beispiel hat er verboten, dass man in der Johannisnacht den Farnsamen holt. Und solche
Warum?
Sachen. Man hat in der Johannisnacht, also in der Nacht,
24. Juni,
wo der Johannes der Täufer seinen Gedenktag hat, eine ganz zauberische Nacht, Sonnenwendnacht und so weiter, hat man ja geglaubt, dass man in dieser Nacht, wenn man in den Wald geht und den Farnsamen holt, also den Samen der Farnblätter, das ist der Wurmfarn, der Farn, den wir im Kopf haben, wenn wir so an Farn denken, und der hat ja auf der Unterseite so kleine Pünktchen. Und da haben die Leute gedacht, das ist der Same. Und von dem Samen, mit dem Samen kann man sich angeblich unsichtbar machen. Und deswegen musste man um Mitternacht schweigend, womöglich noch rückwärts und unter Absingen von irgendwelchen Zaubersprüchen dahingehen, den Farnsamen holen, mit einem weißen Tuch auffangen. Also mit großen Hindernissen, aber wenn man es dann geschafft hat, hat man den Farnsamen gehabt. Damit konnte man unsichtbar werden, den konnte man sich in die Schuhe legen, dann war man hieb- und stichfest. Das heißt, man konnte nicht mehr
angegriffen werden. Oder verletzt werden.
Oder auch ermordet oder verletzt werden und so weiter. Also es war ein unglaublich wichtiges Zaubermittel damals, auf das die Leute sehr viel gehalten haben. Offenbar so viel, dass sogar der König das verbieten musste in einem extra Dekret. Und da stehen noch viele andere Beispiele drin, die darauf hindeuten, dass es halt nicht so war, dass die Leute von ihrem Zauberglauben, von ihrem alten magischen Glauben im 4. Jahrhundert abgelassen haben, sondern dass das sehr lang, sehr weitergegangen ist.
So fließende Übergänge.
Bis heute eigentlich. Mhm. Wenn man sich denkt, wenn wir heute lesen, schwarze Katze von links bringt Unglück, und wir sehen eine schwarze Katze, dann denkt man, ja, ist wahrscheinlich Blödsinn, aber zur Sicherheit wechseln wir die Straßenseite oder so. Also das ist, glaube ich, dem Menschen innewohnend, dass man da nicht ganz sicher sind und zur Sicherheit auch so ein bisschen abergläubische Praktiken weiterführen.
Aber weil wir es als Kinder erzählt bekommen haben, und da gruselt man sich einfach gern. Aber das bleibt dann so in einem drin. Mir geht es mit schwarzen Katzen zum Beispiel genauso.
Gell, weil man einfach niemals sicher sein kann oder weil man das von rundherum hört, was es dann doch wieder für eigenartige Ereignisse gibt und so. Na jedenfalls, der August ist nicht erst seit christlichen Zeiten ein Zeitraum der Fruchtbarkeit der Frauen. Mit Maria Himmelfahrt hat die Kirche da ein ganz wichtiges Fest etabliert. Das ist das wichtigste Frauenfest in der katholischen Kirche, der Hohe Frauentag oder Große Frauentag, an dem am 15. August angeblich Maria leiblich in den Himmel aufgefahren ist. Also nicht nur ihre Seele ist gen Himmel gefahren und sie wurde dann bestattet, sondern ihr ganzer Körper, sie ist körperlich in den Himmel aufgefahren. Da gibt es diese schöne christliche Legende, dass sie ja gestorben war vorher. Es gibt auch schöne Darstellungen vom Marientod. In der Kunst ist es sehr ein beliebtes Thema. Und dann wurde sie bestattet in einem Sarkophag, so wie das damals üblich war. Und am nächsten Tag kamen die Frauen und wollten ihren Leichnam besuchen, ihr Grab besuchen. Und sie fanden das Grab leer und voll mit duftenden Blumen und Kräutern. Das ist die Legende, die sich die Kirche überlegt hat, um dieses Kräuter- und Fruchtbarkeits- und Blumenbrauchtum im August zu erklären, was ja seit Dianas Zeiten, seit vorchristlichen Zeiten bestanden hat. weil sie eben ihr Körper in den Himmel aufgefahren ist. Die Jünger waren dabei, nur der ungläubige Thomas war wieder nicht dabei, der hat es wieder verpasst. Und dann wurde ihm das erzählt von den anderen Jüngern, dass sie gesehen hätten, wie die Maria in den Himmel aufgefahren ist und dort aufgenommen wurde. Und er hat das wieder mal angezweifelt, der ungläubige Thomas, hat gesagt, das glaube ich nicht. Und dann hat sich die Maria am Himmel gezeigt und hat ihm zum Beweis für diese Geschichte ihren Gürtel runtergeworfen. Das ist die sogenannte Gürtelspende. Herr Thomas hat den aufgefangen und so kam der Mariengürtel auf die Erde. Und dieser Mariengürtel wird ähnlich wie das Kreuz Christi und das Grabtuch und so weiter an vielen Orten verehrt, der angeblich echte Mariengürtel.
Ich wollte gerade fragen, wo der echte ist, so wie beim Schweißtuch der Veronika, wo es, glaube ich, weltweit 5000 Quadratmeter gibt.
Ja, also Gürtel gibt es auch mehrere. Aber man hat schon früh angenommen, dass es halt einen wahren Mariengürtel gibt, wobei das ja auch Maria wirft den Gürtel vom Himmel anzuzweifeln ist. Es gibt angeblich einen wahren Gürtel und die anderen wurden halt an dem wahren Gürtel anberührt. Das hat man ja sehr gern gemacht. Da ist der Segen dann angeblich übergegangen und der war dann fast so gut wie das echte. Auch in Andex gibt es zum Beispiel im Heiltumsschatz von Andex einen Mariengürtel. Und natürlich haben alle Frauen, da kommen wir wieder auf die Frauen zurück, versucht, in den Besitz eines solchen Mariengürtels zu kommen. Und wenn sie schon den echten nicht haben konnten, dann zumindest einen, der angeblich anberührt wurde, weil der nämlich die Geburt erleichtern sollte. Mhm. Also es gibt unglaublich viele Mittel, die teilweise auch mit der Maria zusammenhängen oder mit dem Glauben an bestimmte Heilige, die zum Beispiel eben die Geburt erleichtern sollten. Unter anderem, dass man der armen Schwangeren auch noch einen Mariengürtel umschnallt.
Gut, die Frauenheilkunde war damals, hat es gar nicht gegeben und da war Glaube, glaube ich, ganz wichtig, um Schwangerschaft, Geburt und andere Dinge zu begleiten. Doch Kräuter, wie du schon erzählt hast, oder eben doch so ein Glauben, dass der Mariengürtel hilft. Und das, glaube ich, war für die Frauen damals sehr, sehr wichtig, weil sich kaum jemand um sie gekümmert hat in solchen Lebenssituationen.
Ja, natürlich und auch nicht so wirksam wie heute kümmern konnte. Mhm. Ja. Also heute bei einer Entbindung, es gibt Schmerzmittel, es gibt Narkosen, es gibt da alle möglichen Hilfestellungen. Man weiß genau, was vor sich geht und kann entsprechend reagieren.
Das Geheimnisvolle gibt es halt und jetzt nicht mehr, weil die Medizin so weit fortgeschritten ist.
Und damals war das halt einfach ein unerklärlicher Vorgang. Also von der Empfängnis bis zur Geburt wusste man nicht genau, was da vor sich geht. Die Gebärmutter hat man sich als wandernde Kröte im Bauch vorgestellt. Deshalb haben Frauen Kröten geopfert oder Krötenvotive, Kröten in Silberform und so. Also das waren unglaublich, aus heutiger Sicht, absurde Geschichten, die man sich da vorgestellt
hat. Man hat's nicht gewusst.
Aber man hat es einfach nicht gewusst und hat dann mit verschiedenen Mitteln versucht, von der Empfängnisförderung bis zur Empfängnisverhütung und bis zu einer Schwangerschaftsbegleitung und bis zu einer Geburtsbegleitung mit allerlei magischen Mitteln versucht, das zu erreichen.
Über Frauenbrauchtum und Marienverehrung sprechen wir heute bei unserem Ratsch. Dorothea Steinbacher bei mir zu Gast. Maria Himmelfahrt ist ein Thema, wo du gesagt hast, da können wir endlich mal ausführlicher drüber reden, weil es einfach nur ein Feiertag ist, mitten im August, ohnehin in der Ferienzeit, wo sich jeder dann freut, dass es noch einen Brückentag gibt. Aber wie wichtig dieser Feiertag ist, wissen wir eigentlich viel durch Italien. Aber in Bayern war das auch, also ich kann mich da auch noch erinnern, ein ganz, ganz hoher Feiertag.
Ja, das ist, wie ich schon gesagt habe, der wichtigste Frauenfeiertag der Kirche im Jahr. Und eben in der Nachfolge dieser Fruchtbarkeitsgöttinnen hat sich auch dieser kirchliche Brauch etabliert, dass man da Kräuter zum Weihen in die Kirche trägt. Das ist, deswegen heißt es auch Kräutelfrautag oder Kräuteltag oder zur Kräuterweihe einfach. Und um diese Kräuter, die da die Frauen vorher sammeln und dann zu einem Strauß binden und am 15. August in die Kirche zum Weihen tragen, da gibt es auch eine riesen Anleitungen, was da reinkört, was nicht rein darf, wie viel drin sein müssen, was auf keinen Fall und was man dann damit macht und so. Also es haben sich um diese Dinge, die an diesem Tag passieren, eine ganze Menge Mythen und Anleitungen und Gebote und Verbote gerankt. Zum Beispiel heißt es, Georginen halten die Weihe nicht. Also Georginen, das ist der frühere Name der Dahlien zum Beispiel, die soll man nicht in den Kräuterstrauß tun, obwohl es ja schöne Sommerblumen sind, weil die Weihe nicht halten.
Also woher kommt das?
Eigenartige Ansichten. Ich nehme an, es ist ja kein Heilkraut. Also man kann Dahlien zwar essen, man kann auch die Dahlienknollen essen, aber es ist jetzt keine traditionelle Heilpflanze. Die sind ja relativ spät zu uns gekommen erst und werden als Schmuckblumen angebaut und nicht als Heilkräuter. Also ich nehme an, dass es daher kommt.
Die Georginen, auch ein schöner Name für die Dahlie.
Ja, und zwar, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er hieß, aber der erste, der sie beschrieben hat, der hatte den Georg oder Georgos oder was im Namen und da und nach dem haben sie erst Georginen geheißen. Also Georginen halten zum Beispiel die Weihe nicht, wie viele andere einfach Blumen, die nur reine Schmuckblumen sind. Also es sollen schon Kräuter, Heilkräuter sein. Und auch über die Anzahl war man sich sehr uneins oder ist man sich immer noch sehr uneins. Allgemein heißt es, 9 sollen es sein. Also das bringt man gerade zusammen.
Ob ich 9 Kräuter zusammenbringen würde überhaupt?
Ja, auf jeden Fall. In die Mitte kommt
Majoran-Liebstöckel
zum Beispiel. In die Mitte kommt auf jeden Fall eine Königskerze, wo man natürlich jetzt vorsichtig sein sollte, weil so viele wilde Königskerzen gibt es nicht mehr. Wenn man die einzige in der Umgebung abrupft, das ist auch schade. Aber die Königskerze heißt ja auch Himmelbrand, weil sie, wir haben es alle vor Augen, so ganz hoch, senkrecht in die Höhe wächst. Die kann also über 2 Meter hoch werden. Im Allgemeinen ist sie halt 1 Meter, 1,50 Meter hoch mit einem kerzenförmigen, einem stabförmigen Blütenstand, wo dann links und rechts und rundherum diese gelben Blüten dran sind. Eine sehr heilkräftige Pflanze, da kann man trocknen und einen Tee draus machen, der gegen Husten hilft. Und außerdem war natürlich die Form sehr auffällig, weil man gedacht hat, die wächst ja fast in Himmel und deswegen Himmelbrand. Und das ist also eine Vermittlerin zwischen Himmel und Erde, also zwischen Maria und uns. Deshalb gehört die in die Mitte des Straußes, damit die also quasi eine Sendeantenne nach oben ist, mal ganz lapidar gesagt. In Gegenden, wo es Sumpf und Moor gibt, also zum Beispiel um den Chiemsee rum, hat auf jeden Fall ein Rohrkolben hineingehört in den Strauß.
Weil als der Symbol?
Auch wegen Achimi. Der Form, ja, also auch wegen der Form.
Also wie der Zeigefinger, der gen Himmel weist.
Genau das. Und rundherum dann die Kräuter, die man halt noch findet. Viele sind schon verblüht, das Johanniskraut zum Beispiel.
Ist auch am Johannistag, muss man es noch
brocken. Was eigentlich am Johannistag
fürs Johannisöl
gerade blüht, genau, und zwar Ende Juni. Und jetzt sind wir dann Mitte August am Maria-Himmelfahrtstag. Auf der Olm gibt es noch, das heißt einfach ein bisschen höher, wo die Vegetation ein bisschen hinterher ist. Oder an schattigen Stellen findet man jetzt noch ein Johanniskraut. Das gehört rein. Und Majoran, Oregano gehört rein. Und eine wilde Möhre kann man reintun. Und eine Wegwarte kann man reintun. Und also ganz unterschiedliche Kräuter. Also 9 bringt man ja noch zusammen.
Dann das ist ein schöner Strauß, so wie du es gerade beschreibst.
Ein wunderschöner Strauß. Den Rheinfarn, der blüht auch mit so diesen gelben Tellerblütchen da, wunderschön im Moor auch. Das ist ein bunter, duftender Strauß, den man dann zur Weihe trägt. Und teilweise heißt 27 verschiedene Pflanzen müssen da rein. Da wird es dann schon schwierig. Aber 33 und 99 und 77, die Versionen gibt es auch. Diese Doppelungen, 33, 77 und 99, bringt ja kein Mensch zusammen. Also 99 Kräuter, da müsste man schon im botanischen
Garten
abrupfen
oder so. Ja.
Das heißt einfach, das ist einfach eine gewollte Verstärkung. Das heißt, die 9 Kräuter zweimal hintereinander gestellt, das ist dann noch kräftiger. Aber ernsthaft hat niemand 99 Pflanzen da drin gehabt. 27 ist 3 mal 9, das sind wieder die Multiplikation von 2 magischen Zahlen. Ja. Also alles immer magische Zahlen, die da vorhanden sein sollen. Das muss man ehrlich gesagt nicht so ernst nehmen. Man tut einfach die Heilkräuter, die einem wichtig sind und die in der Umgebung wachsen, in einen Strauß hinein, weil es ja auch heißt, dass die Heilkräuter, die in der Umgebung wachsen, in der man wohnt, am wirksamsten sind. Das sei jetzt dahingestellt, ob das stimmt, aber viele sagen, wenn man rausgeht in den eigenen Garten oder in die nähere Umgebung, und dann zeigen sich die Heilkräuter, die gegen das Leiden helfen, was dich gerade am meisten beschäftigt.
Also, wie viele Kräuter hast denn du im Garten? Du hast ja einen wunderbaren Garten mit Obst und Gemüse und Kräutern und Blumen.
Ich habe es noch nicht durchgezählt, aber es sind unglaublich viele. Und wir haben da auch, das Schöne ist, wenn man so wilde Kräuterwiesen hat, dass da sehr, sehr viele Schmetterlinge und Insekten drauf sind. Also mal abgesehen von Stechmücken sind die ja alle sehr erwünscht. Aber es heißt ja immer, dass es zurzeit, dass es nur noch so wenig Schmetterlinge gibt. Aber natürlich hat es seine Gründe mit eben der Landwirtschaft, die voller Chemie ist und so weiter und der Versiegelung des Bodens. Aber man sieht, wenn man dann so ein Stückchen Wiese hat mit schönen blühenden Kräutern, die man einfach blühen lässt, dann kommen die Schmetterlinge. Sie sind schon da. Die sind halt nur nicht da, wo es kreislich ist. Und
Ist ein guter Satz. Schmetterlinge sind nicht da, was kreislich ist.
Ja, das war jetzt etwas verkürzt ausgedrückt, aber wir wollen ja jetzt nicht über ökologischen Landbau reden.
Ja, aber immer über Schmetterlinge. Man freut sich immer, wenn einer an der Nase vorbeiflattert.
Genau. Und da sammeln also die Frauen diese Kräuter, lassen den Strauß dann weihen in der Kirche und dann wird er das ganze Jahr über bis zum nächsten Jahr aufbewahrt. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Man kann ihn in den Dachboden unter den Dachfirst hängen. Man kann ihn einfach irgendwo aufhängen zum Trocknen. Ah,
die werden getrocknet.
Die werden getrocknet, damit sie sich halten. Genau, damit sie sich halten. Und werden dann natürlich schon auch einmal ein Brösal in einen Kräutertee rein oder so. Aber das ist nicht so, wie man oft liest, dass dieser Strauß für die ganze Familie als Heilmittel für das ganze Jahr reicht. Also ich meine, ich kann ja nicht von einem Blumenstrauß, sondern meine 10-köpfige Bauernfamilie mit Kräutertee versorgen, sondern das war dann eher noch zum magischen, zauberischen Gebrauch gedacht. Also man hat ein Brösal davon ins Feuer geworfen, wenn ein Gewitter gedroht hat. Man hat ein Brösal davon den Tieren ins Futter gegeben, wenn sie krank waren. Man hat selber was eingenommen. Also das war eher als Heilmittel, was ein bisschen magisch durch diesen Segen noch wirksamer war, als die Kräuter an sich schon sind.
Wenn es funktioniert, wunderbar.
Auf jeden Fall hat der Glaube dran sicher einiges bewirkt, nehme ich an.
Und es ist auch schön, gemeinsam sowas zu machen, mit den Kindern zum Beispiel oder mit der Oma, gemeinsam so ein Streusel zu binden und zum Wein zu gehen.
Genau, und dann das ganze Jahr sich daran zu erinnern, was man da an Kräutern zusammengestellt hat. Man kann ja, wenn man, so wie du sagst, wenn man das jetzt in der Familie vielleicht wieder aufleben lassen will oder neu einführen will, weil das nie so gemacht wurde, dann kann man damit ja auch die Pflanzen kennenlernen zum Beispiel. Also ich stelle fest, dass viele junge Leute, ich sage jetzt nicht nur Kinder, sondern auch junge Leute außer Löwenzahn und Gänseblümchen nur ganz wenig Wildpflanzen kennen. Und das wäre ja zum Beispiel ein Anlass, um sich mal zu informieren, was denn da eigentlich alles so wächst.
Ich will ja immer nicht unsere Kindheit, wir sind ja derselbe Jahrgang, idealisieren, aber gerade wurde das so erzählt, sehe wieder so die Blumenwiesen unserer Kindheit, wo eine Kindheitsbeschäftigung war, gehen wir Blumen pflücken und kannten alle Blumen.
Und kannten die auch, weil wir also von den Eltern ja auch eingeführt wurden. Also wir wussten zum Beispiel ganz genau, was man essen darf und was man nicht essen darf, weil wir haben immer Verkaufsladen gespielt mit verschiedenen Pflanzen. Und da war klar, also die Abteilung Sauerampfer hat man essen dürfen. Und dann gab es andere, die man halt einfach nicht gegessen hat. Also man hat dann auch nicht, wenn es jetzt immer heißt, das und jenes nicht im Garten anbauen, damit es die Kinder nicht essen. Also wir haben nicht alles abgerupft und in den Mund gesteckt. Das war vollkommen klar, weil wir schon wussten, was da so wächst.
Hat man nicht mit dem mal pfeifen können? Mit was hat man pfeifen können?
Na, mit einem normalen Spitzgras. Mit so einem Spitzgras. Das hat man dann so dazwischen die Finger und dann hat man reingepfiffen. Wenn man es konnte, kam ein Pfiff raus. Und wenn nicht, dann kam nur Pft raus.
Maria Himmelfahrt, unser zentrales Thema in der ersten Stunde, ist ein schöner, ein hoher Feiertag. Ich muss gerade so schmunzeln, weil wir über das Wein von den Kräutern gesprochen haben, Dorothea Steinbacher. Ich weiß noch, wo ein schwäbischer Bub zu mir gesagt hat, das ist feig Wien. Und ich habe gedacht, was meint er denn? Er hat die Vergangenheitsform von, das ist geweiht gemeint, das ist feig Wien. Und in unserer Familie sagt man jetzt immer, wenn was geweiht ist, das ist feig Wien.
Das ist feig Wien, genau. Dann muss ja auch nützen.
Ja, ja. Eben. Also Queen, Gweit sind die Kräuterstreusel, die dann die Familien das ganze Jahr über als gute Boten oder als Helfer im Haus hängen haben. Ich finde das immer schön. Kräuter sind ohnehin was Positives, was Wohltuendes. Und wenn man es bloß da hängen hat und sie duften und heilen und helfen. Aber der Feiertag ist ja auch ein ganz wichtiger, weil wir über Frauenbrauchtum sprechen.
Ja, aber die Kräuter zum Beispiel, wenn wir gerade bei den Kräutern nochmal sind, Man hat die ja auch Maria Bettstroh genannt. Das ist nämlich auch ganz nett, die Geschichte, weil schon lang in vorchristlicher Zeit, bevor diese Mariengeschichte dann in die Welt kam, man natürlich das Lager für eine entbindende Frau mit duftenden Kräutern angereichert hat, also mit entspannenden Kräutern auch, weil also Kräuterduft und Kräuterkraft natürlich tatsächlich, jetzt mal abgesehen vom Aberglauben, viel bewirken kann. Also
sagt Kräuter auch die sind Aroma, ja sehr, Aromatherapie,
genau,
das ist was sehr ganz Aktuelles.
Potente Heilmittel und auch der Geruch, der Duft kann ja viel bewirken. Es gibt kumarinhaltige Kräuter zum Beispiel. Kumarin ist der Duft, der den Waldmeister ausmacht. Und da gibt es ein Gras, was bezeichnenderweise Mariengras heißt. Ganz verwandt ist das Ruchgras, was bei uns auch auf den Wiesen wächst. Und wenn man das ein bisschen antrocknet, dann riecht es auch nach Waldmeister. Das ist der Kumarinduft. So wie das duftende Heu. Also wenn man an so einer frischen Heuwiese vorbeigeht, wo das Heu schon ein bisschen, das Gras angetrocknet ist und zu Heu geworden ist, das duftet ja so angenehm. Das ist ein Teil davon, ist das Kumarin. Und das hat man früher, haben die Hebammen den Frauen in das Lager gelegt, damit der Duft die Frauen entspannen sollte. Dann wurde das tatsächlich auch verboten in christlicher Zeit, diese heidnischen Praktiken, diese vorchristlichen Praktiken. Und dann hat man das einfach umbenannt und hat das Maria Bettstroh genannt und hat behauptet, das seien die Kräuter, die Maria in die Krippe gelegt hat, als das Jesuskind zur Welt gekommen ist.
Moin.
Und so hat es überlebt, dieser tausende von Jahren alte Brauch, dass man mit Kräutern zum Beispiel auch die Geburt erleichtern kann. Kräuter hat man für vieles benutzt, also jetzt nicht nur zur Geburtserleichterung, sondern auch schon vorher. Man wollte, was ja essentiell wichtig war für Frauen, dass sie Kinder kriegen früher. Also Frauen, wir haben ja vorher schon darüber geredet, Frauen waren ja immer schuld, wenn sie keine Kinder gekriegt haben oder wenn sie zu früh Kinder gekriegt haben. Und essentiell für eine Frau war früher, dass sie heiratet, weil sie nur dann auch ein legitimes Mitglied der Gesellschaft ist und dass sie dann in dieser Ehe auch Kinder kriegt. Und wie verzweifelt viele Frauen waren, die nicht gleich Kinder bekommen haben und schwanger geworden sind. Das zeigen viele, viele historische Aufzeichnungen. Auch aus adligen Kreisen. Man weiß es zum Beispiel von der bayerischen Kurfürstin, der Henriette Adelaide, der Frau von dem Ferdinand Maria, die ja mit 14 Jahren verheiratet worden ist. Wenn man daran denkt, dann ist es ja eigentlich auch logisch, dass die da nicht sofort einen Haufen Kinder bekommen hat. Und die war eine ganze Weile kinderlos, was natürlich eine Katastrophe war, da im 17. Jahrhundert. Und dann hatte sich verschiedenen Maßnahmen unterzogen, die halt damals üblich waren. Unter anderem hat sie eine Badekur gemacht. Das konnten sich natürlich nur Reiche leisten, aber auch das gemeine Volk ist in die Badehäuser gegangen und in verschiedene Heilbäder gegangen. Natürlich dann nicht so pompös wie Henriette Adelaide, die nach Bad Heilbrunn gegangen ist. Die Quelle heißt nach ihr jetzt Adelheid-Quelle. Nach Bad Heilbrunn gegangen ist mit irgendwie, weiß nicht, 300 Packpferden oder so ähnlich. Und dann,
im ganzen Hofstaat,
und im
der
ganzen
ganze
Hofstaat, das wurde alles umgebaut. Und es gibt Zahlen, von wie viel 100 Laib Brot der örtliche Bäcker liefern musste, um diesen ganzen Hofstaat da in Bad Heilbrunn, dem kleinen Dorf da damals, zu verköstigen und so. Und da war sie eine ganze Weile. Und dann hat sie eine Tochter bekommen, die Maria Anna, und dann hat sie den ersehnten Thronfolger bekommen, der nach bösen Lästerzungen dem Badearzt sehr ähnlich geschaut hat. Aber der Vater ist Ferdinand Maria offiziell und der kleine Max Emanuel hat dann das bayerische Herrschergeschlecht fortgeführt. Genau, und diese Adelheid-Quelle ist eben nach Henriette Adelaide benannt. Viele andere Heilquellen wurden auch aufgesucht. Man hat zum Beispiel in St. Wolfgang bei Rabenden, bei uns im Chiemgau, das führe ich sehr gern an, da gibt es ja diesen berühmten Schlupfstein, der angeblich auch bei Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch denen zu einem Kind verhelfen soll. Also die Mesnerin, das ist eine junge Frau, die wirklich nicht verdächtig ist, irgendeinen Schmarrn zu erzählen. die mir oft schon gezeigt hat, wie man da durchschlüpft, durch diesen Schlupfstein, der auch ein vorchristlicher Kultstein ist. Das ist ein löcheriger Felsen, der vom Gletscher ausgeschwemmt ist und auf so einem Moränenhügel ist. Und da wurde dann in christlicher Zeit eine Kirche drüber gebaut. Im Barock haben sie über diesen heidnischen Kultstein, wo sicher schon seit vielen tausend Jahren die Frauen hingegangen sind und um Kinder gefleht haben, wurde dann so ein halbrunder Aufsatz drauf gebaut, dass man durch so einen halbrunden Schlupf über diesen alten höhligen Felsstein durchschlupfen kann, wenn man sich eine ganz bestimmte Technik anwendet. Die Frau Schleifer, die Mesnerin, die macht das vor. Also da muss man sich wirklich wie ein Schlangenmensch durchwinden.
Ich wollte gerade sagen, welche Kleidergröße darf man da maximal haben, so wie du es beschreibst?
Ja, also man muss eine bestimmte Technik anwenden. Also sie hat es mir ja gezeigt, den einen Fuß in das eine Loch von dem Felsen und den anderen Fuß in das andere Loch und dann den rechten Arm vorstrecken und dann den Kopf und dann den linken Arm durchwursteln und dann versuchen, ohne Hexenschuss da irgendwie durchzukommen. Aber wer es schafft, hat sie gesagt, es gibt immer wieder Leute, die bei ihr dann Leuten am Mesenhaus mit einem Baby im Arm und sagen, also ich bin letztes Jahr oder vor 2 Jahren durchgeschlupft und das hat gewirkt. Und solchen Praktiken hat man sich unterzogen.
Ist doch schön.
Ja, solchen Praktiken hat man sich unterzogen. Man hat, deswegen erzähle ich jetzt von den Felsen mit den Löchern, man hat, es gibt überall in Mitteleuropa auf jeden Fall und außereuropäisch auch, aber in unserem Kulturkreis Steine, alte Felsen, die traditionell von Frauen mit Kinderwunsch aufgesucht wurden, teilweise mit Wasser begossen wurden, weil da so Höhlungen drin sind. Und damit sollten symbolisch die Erde befruchtet werden. Und damit haben natürlich auch die Frauen gehofft, dass sie befruchtet werden. Das ist alles sind keine Ammenmärchen, weil viele bis heute existierende Namen, Flurnamen darauf hindeuten. Da gibt es in der Schweiz zum Beispiel die Kindlisteine. Es gibt den Erdmannli-Stein in Aargau in der Schweiz, wo die Erdmannli kommen und was also auch ein Kindlisstein war, wo die Frauen hingingen, den mit Wasser begossen haben und sich Kinder gewünscht haben. Und von dem dann auch regional eben örtlich die Hebammen erzählt haben oder die Frauen erzählt haben, dass da die Hebamme die Kinder holt. Dass da aus dem Felsen kommen die Kinder. So wie sie teilweise aus dem See oder aus dem Sumpf geholt werden. Deswegen ist ja der Storch bei uns der Kinderbringer, weil der im Sumpf rumstarkst und da angeblich die Kinder holt. Also Wasser und Felsen waren schon immer in den Sagen die Orte, wo die Kinder herkommen. Zum Beispiel auch der Titisee im Westen von Deutschland. Titi heißt Kinder, das ist der Kindersee. Und in der Region hat man immer schon erzählt, dass die Hebammen die Kinder aus dem Titisee holt, aus dem Kindersee. Und es gibt Erzählungen von Frauen, die da aufgewachsen sind in der Gegend und die immer sagen, als Kinder ist ihnen das erzählt worden und dann sind sie zu dem See gegangen.
Haben geschaut, ob da ein paar Putzerl sind.
Und haben immer nach die Kinder geschaut und dann hat es geheißen, ja, so dieses Ufergras, was da so rausspitzt aus dem Wasser, das sind schon die Haare von den Kindern, die man so sieht und so. Also eine ganz lebendige Sage. Und so war zum Beispiel eben auch bei uns dieser St. Wolfgang Rabenden, dieser eigenartig ausgehöhlte Felsen mit ganz tiefen Löchern, was halt einfach eine Gletschermühle ist, wie man heute weiß. Ja. Das war sicher auch so ein Fruchtbarkeitsstein. Und diese Tradition hat sich halt erhalten in dieser Erzählung, dass das Durchschlüpfen bei Kinderwunsch hilft.
Das sind aber schöne Geschichten.
Ja, das sind wunderschöne Geschichten und ich finde es so spannend, dass wir heute noch anhand von solchen Flurbezeichnungen oder von solchen Sagen und Überlieferungen über Jahrtausende zurückschauen können in dem, was die Menschen geglaubt haben, in dem, was sie praktiziert haben und wie sie sich das alles so vorgestellt haben.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Zur zweiten Stunde von unserem Ratsch, von unserem Brauchtumsratsch heute am Donnerstag, dem 1. August. Über den Frauendreißiger wollen wir in dieser Stunde noch reden. Das ist der Zeitraum zwischen Maria Himmelfahrt am 15. August und Maria Namen am 12. September. und über Frauenthemen wie Geburt und Kindererziehung, die ja wirklich von Unwissen und Aberglauben geprägt waren früher. Man hat einfach zu wenig darüber gewusst. Aber unsere Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher weiß vieles darüber zu erzählen und das tut sie gleich. Über die Kräuter für Maria Himmelfahrt haben wir in der ersten Stunde gesprochen, Dorothea. Wie schön das ist, diese Kräuterbuschen zu binden und daheim aufzuhängen und zu trocknen. Und da gehört noch viel mehr dazu.
Ja, man hat die Kräuter natürlich nicht nur so romantisch, wie wir uns das jetzt vorstellen, verwendet, um da ein Lager für die Entbindende zu machen oder um mal einen Kräutertee zu kochen, wenn es im Hals kratzt, sondern, wie du vorher schon gesagt hast, die Frauen hatten ja keine andere Möglichkeit, als zu den Heiligen Zuflucht zu nehmen oder zu den Kräutern Zuflucht zu nehmen oder zu irgendwelchen Scharlatanen, wenn sie ein medizinisches Problem gehabt haben. Und ein sehr häufiges medizinisches Problem war halt, dass die Frauen vor der Verheiratung schwanger geworden sind. Und um das zu verhüten, gab es schon eine ganze Menge Kräuter. Also was da alles angewendet wurde, um eine Empfängnis zu verhüten, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das will man sich auch nicht vorstellen, weil das teilweise giftige Pflanzen waren, die Frauen das Leben gekostet haben teilweise oder zumindest behinderte Kinder hervorgebracht haben oder schwerste Krankheiten nach sich gezogen haben. Und es gab auch ganz viele bewährte Pflanzen, die so unter den Frauen ausgetauscht wurden, wenn man gemerkt hat, man ist schwanger oder befürchtet hat, dass man schwanger ist und diese Schwangerschaft nicht erwünscht war. Dann gab es natürlich auch Pflanzen, mit denen man dagegen angehen konnte. Zum Beispiel die Petersilie, Petersiliensamen.
Ja?
Das sind also ganz potente Mittel, die Krämpfe hervorrufen können, wenn man sie in großer Dosis zu sich nimmt. Und das haben die Frauen natürlich in ihrer Verzweiflung früher gemacht.
Also von das müssen wir dazu sagen, wir haben in der letzten Stunde darüber geredet, dass eine Kurfürstin, die Henriette Adelaide verzweifelt versuchen musste, schwanger zu werden. Wir reden jetzt aber von irgendeiner Magd, die auf dem Hof war und oder einer Bäuerin, die schon viele Kinder hatte und es körperlich nicht mehr geschafft hat, dass die Frauen untereinander sich beraten haben,
genau,
was man machen kann.
Da haben die Frauen sich ausgetauscht. Das waren dann entweder junge Mädchen oder, wie du sagst, einfach Dienstboten, Ehehalten, Mägde auf dem Bauernhof, die ja dann auch, wenn sie gewusst haben, von wem sie schwanger geworden sind, das nicht nachweisen konnten. Ja? Die konnten zum 10-mal sagen, das war der Bäckersgeselle vom nächsten Dorf und der hat gesagt, nö, war ich nicht. Man konnte überhaupt nichts beweisen. Und in der Verzweiflung, eine Magd konnte ja fristlos rausgeworfen werden, in dem Moment, wo sie schwanger war. Also da gab es keine sich kümmern oder irgendwelche soziale Maßnahmen, dass man sich um eine unehelich Schwangere gekümmert hätte, sondern ihr Ruf war ruiniert und ihr Leben war im Prinzip ruiniert.
Die Frauen waren an allen schuld, wenn sie nicht schwanger wurden und wenn sie ungewollt schwanger wurden.
Ja, immer. Und in den Fällen, wo also Frauen befürchtet haben, schwanger zu sein und die Schwangerschaft nicht erwünscht war, gab es eben auch verschiedene Kräuter, mit denen man...
Die Petersilie haben wir gerade
gesagt. Die Petersilie, insbesondere die Petersiliensamen, wo dieses Petersilienöl einfach konzentriert ist. Wenn man ein bisschen grüne Petersilie über Zucken streut, muss man keine Angst haben, dass das irgendwelche negativen Begleiterscheinungen hat oder so.
Im Gegenteil.
Im Gegenteil, man müsste zentnerweise grüne Petersilie essen, um da wirklich eine Wirkung zu haben. Aber die Petersiliensamen und das daraus gewonnene Petersilienöl ist eben sehr ein sehr kräftiges Naturheilmittel. Man sollte das allerdings nicht nachmachen. Das ist überhaupt nicht empfohlen zur Nachahmung, weil das ganz arge Blutungen auslösen kann und schreckliche Dinge hervorrufen kann. Das haben die Frauen damals alles auf sich genommen vor Verzweiflung. Ich wollte nur mal sagen, es ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Oder auch Liebstöckel haben sie auch verwendet, das Magikraut, was man jetzt auch als Suppenwürze hernimmt, ja, Namengeber für das Magi. Oder auch den Sadebaum, mit dem die wenigsten von uns jetzt ein Bild verbinden. Mhm. Das ist eine Wacholderart. Und zwar ist es dieser Wacholder, das ist nicht der pieksige Stechwacholder, sondern einer, der eher so flache Blätter hat, so verzweigte flache Blätter. Wenn man sieht, dann weiß man, das ist der Sadebaum. Jeder hat ihn schon mal gesehen. Der auch zum Binden vom Palmbuschen am Palmsonntag verwendet wird. Und es gibt an sehr vielen Bauernhöfen alte Sadebäume, die werden sehr alt, die seit Ewigkeiten da stehen und gepflegt werden. Unter anderem deswegen, weil die einfach von den Frauen sehr viel benutzt worden sind. Sind auch sehr giftig. Das ist eine Wacholderart, die heißt Juniperus sabina. Im Gegensatz zu dem Juniperus communis, das ist unser Wacholder,
unsere Wacholderbeeren
verwenden. Genau. Und dieses Wissen hat sich unter den Frauen einfach fortgesetzt, aber interessanterweise auch in Kinderliedern zum Beispiel. Wahrscheinlich kennt fast jeder dieses Petersil und Suppenkraut. Petersil und Suppenkraut wächst in unserem Garten. Unser Entchen ist die Braut, kann nicht länger warten.
Ach nein.
Roter Wein, weißer Wein, Entchen will gefreiet sein. Oder morgen muss die Hochzeit sein oder so. Also, und das ist, wenn man das zu deuten weiß und zwischen den Zeilen lesen kann, ein Gedicht, was jetzt ein Kinderlied ist und so harmlos klingt, mit Petersil und Suppenkraut wächst in unserem Garten, unser Ähnchen ist die Braut, kann nicht länger warten.
Das haben die Frauen gesungen und die Kinder dann auch.
Und das haben die Kinder auch gesungen und allmählich ist das Wissen verloren gegangen, was hinter diesen Zeilen eigentlich steckt. Aber das sind diese sehr potenten Abtreibungskräuter eben, die man damals verwendet hat. Wenn aber dann eine Schwangerschaft erwünscht war und endlich eingetreten ist, dann war man natürlich heute wie damals neugierig, welches Geschlecht das Kind denn haben wird.
Aber kein Ultraschall.
Es gab keinen Ultraschall und nichts. Man musste sich überraschen lassen. Und natürlich war zumindest von den Vätern der Kinder oder von den Bauern, von den Hofeigentümern oder auch von den Herrschern immer ein männlicher Nachkomme, ein Stammhalter, ein Thronfolger, ein Erbe, höchst erwünscht. Und die Mädels haben es nur nach Stück gezählt. Da gibt es ja diesen berühmten Spruch von den Bauern vom Irschenberg, den habe ich, glaube ich, schon 100-mal gesagt. Irgendwie.
Sagen nochmal.
Wie viele Kinder hast du, hat irgendjemand den gefragt, dann hat er gesagt, 5 Buben und ein Ätler Derndl. Also bei den Buben hat er genau ange 5 Buben, ja, und ein edler Derndl, das sind halt der Rest sozusagen. Mhm. Also der Hoferbe oder der Thronfolger war höchst erwünscht und so hat man versucht rauszukriegen anhand der Form von dem schwangeren Bauch, ob es jetzt ein Bub oder Dirndl wird. Und dann hieß es halt, ja, wenn der besonders spitz ist, der Bauch,
das kennen wir da auch noch.
Wird's ein Bub, genau. Und wenn er rund ist, dann wird's ein Dirndl. Und wenn die Schwangere, die hat ja immer so Glusten, ja, also bestimmte Gelüste nach bestimmten Lebensmitteln, bestimmten Speisen, wenn der Glust nach was Süßen geht, dann wird's ein Dirndl. Mhm. Und wenn es nach was Salzigen und Sauren geht, dann wird's ein Bub. Und so weiter. Dann hat es geheißen, in einem guten Nussenjahr kämen mehr Buben auf die Welt. Weil also sowohl von Haselnüssen als auch von Walnüssen, die haben ja so die Form wie so Hoden. Und da hieß es schon seit der Antike, hieß es, dass also die, wenn viele Nüsse vorkommen, dass es dann viele Buben gibt in dem Jahr. Und so weiter. Also man hat schon immer versucht, das Geschlecht zu bestimmen. Und erstaunlicherweise gab es ja dann auch so angeblich geburtserleichternde Maßnahmen, wie zum Beispiel diese Xaveri-Flascherl, über die wir schon mal geredet haben. Das waren so Glasfläschchen, die man dem heiligen Franz Xaver geweiht hat. Und die musste die Entbindende, die Gebärende, fest in der Hand halten und draufdrucken. Und zwar in der linken Hand, wenn sie sich ein Dirndl gewünscht hat, und in der rechten, wenn sie sich einen Burm gewünscht hat. Also im Moment der Geburt, in der Zeit der Geburt, hat man gedacht, man könnte das Geschlecht noch schnell beeinflussen. Ja, und so ist dann ausgegangen, wenn das Kind dann da, und man musste natürlich, da könnte man jetzt auch noch stundenlang drüber reden, die Zeit haben wir gar nicht, immer versuchen, sowohl von der Schwangeren als auch von der Wöchnerin als auch von dem Neugeborenen die bösen Geister und Dämonen abzuwenden, die es natürlich insbesondere auf das werdende oder gerade geborene Leben abgesehen haben.
Damit es auch um Gesundheit geht und damit das Kind erwachsen werden kann. Die Kindersterblichkeit war ja damals sehr hoch, was ja auch schlimm war. Und die Gebärenden waren ja in einer lebensbedrohlichen Lage. Geburt ist immer lebensgefährlich und zwar hauptsächlich für die Mütter.
Genau, aber ist immer schon lebensgefährlich gewesen für Mütter und Kinder und ist heute noch eine sehr dramatische Situation, so eine Geburt, wo viel passieren kann. Aber wir haben heute ja alle medizinischen Mittel zur Verfügung und das Wissen auch, um da bestmöglich zu helfen. Und damals waren teilweise die hygienischen Verhältnisse katastrophal. Mhm. Man wusste damals auch noch nicht, wie Bakterien und Viren Krankheiten übertragen werden. Also ohne die Hände zu waschen, sind die Leute von einer eitrigen Wunde zu einer entbindenden Schwangeren gegangen und so weiter.
Ich möchte nicht wissen, wo unsere Großmütter und Urgroßmütter auf die Welt gekommen sind oder selber geboren haben. Das war schon eine Zeit, die unter medizinischen Aspekten mehr als kompliziert waren. Und darum haben die Frauen sich untereinander helfen müssen und können.
Genau. Und bei so einer Entbindung war halt die Frau dann meistens auch nicht alleine, Gott sei Dank. Da ist dann die Hebamme geholt worden oder es waren die Nachbarsfrauen da, die also so gut wie möglich irgendwie geholfen haben. Und hat dann viele Vorkehrungen getroffen, um, wie gesagt, die Geister und Dämonen, die Bösen, abzuhalten, dass die sich dieses neuen Lebens oder der Wöchnerin, die auch hilflos ist, in diesem Moment bemächtigen können. Da hatten wir zum Beispiel die Wiegen. Ich habe ein Foto von so einer Wiege, das kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil wir im Radio sind.
Ja, aber erklären. Du kannst
aber
ja,
erklären.
Kannst
eine,
ja mal schön erzählen.
Eine alte Wiege, auf deren kurzen Seiten, auf der einen kurzen Seite das IHS und das Mariensymbol aufgemalt sind und auf der anderen Seite ein riesiger Drudenfuß, der sich über die gesamte kurze Kopfseite von der Wiege zieht, also ein Pentagramm, ein fünfzackiger Stern, den man auch Drudenfuß genannt hat und der also ein, den man also für ein ganz wirksames Mittel der Dämonenabwehr gehalten hat, dass die also ja nicht auf die Wiege zugreifen. Dann hat man zur Sicherheit noch irgendein Eisen. Eisen ist ja immer dämonenabwehrend. Also eisernen Messer mit der Schneide nach oben irgendwie in das Bett der Schwangeren am Kopfende gesteckt, wo ich mir immer denke, ja, um Gottes Willen, das ist ja auch gefährlich. Man hat die Schwangere durfte auch, oder die Wöchnerin dann nach der Entbindung durfte auch, bis sie wieder gesegnet war in der Kirche, durfte sie das Haus womöglich nicht verlassen, weil es geheißen hat, sonst, sobald sie weiter vom Haus weggeht, als wie die Dachrinne reicht, wird es vom Blitz erschlagen oder Jesus, von bösen Dämonen erwischt und so weiter. Die musste dann in die Kirche gehen nach einer gewissen Zeit und sich segnen lassen. Firi segnen hat man das genannt. Damit sie nach dem alten Glauben von ihrer Unreinheit befreit wurde. Also zu allem Schmerz und Weh haben die Frauen dann auch noch als unrein gegolten und manche haben sie gemieden, weil es geheißen hat, die bringt Unglück. Wenn sie eine Wiese betritt, dann verdorrt das Gras. Wenn sie mit Speisen hantiert, dann werden die schlecht. Wenn sie Butter machen will aus dem Rahmen, dann geht er nicht zusammen, also dann wird da kein Butter draus.
Also, die Frauen waren an allem schuld.
Die Frauen waren wirklich an allem schuld.
Wenn ein Mädchen so einmal im Monat, wenn sie ihre Tage hatte, Gurken in einem Glas angelangt hat, sind die Gurken schlecht geworden. Und lauter solche Geschichten, wo Mädchen und Frauen völlig verunsichert worden sind, dass sie irgendwas Besudeltes in sich tragen oder weitertragen können.
Ja, und übelst behandelt worden sind. Und wenn man sich gleichzeitig vorstellt, wie dann die Umstände waren, die hygienischen Umstände, und dann hat man das noch alles möglichst verbergen müssen und das ganz heimlich und man ist sich irgendwie unrein vorgekommen und dann und ist dann womöglich, musste in die Kirche gehen, um zu büßen und zu beichten, obwohl man für überhaupt nichts irgendwas kann. Also diese sogenannte gute alte Zeit ist unter dem Aspekt gut, dass vorbei ist, würde ich sagen.
Frauenbrauchtum ist heute unser Thema und über den Frauen-30er müssen wir auch noch reden in unserem Brauchtumsratsch. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie mühsam es für Frauen war. Alles war so geheimnisvoll und unrein und besudelt. Alles, was mit Empfängnis, Geburt und der Zeit nach der Geburt zu tun hatte für Frauen in dieser Zeit, wo man behutsam miteinander umgehen sollte, eigentlich auch noch ein schlechtes Gewissen haben mussten und sich schlecht fühlen mussten.
Ja, und auch schon vorher, während die Frau schwanger war, da hat sie auch noch bestimmte Verhaltensregeln einhalten müssen. Sonst war sie nämlich schuld, wenn an dem Kind irgendwas nicht gestimmt hat. Weil es geheißen hat, dass das Verhalten der Frau in den 9 Monaten der Schwangerschaft, normalerweise 9 Monaten der Schwangerschaft, Einfluss auf das Aussehen und das Verhalten und die Zukunft des Kindes haben kann. Ich meine, natürlich weiß man heute, dass wenn es der Frau schlecht geht oder gut geht während der Schwangerschaft, wenn sie genug zu essen hat oder zu wenig, dass es natürlich Einfluss oder auch der psychische Zustand der Frau Einfluss auf das Kind haben kann. Aber so wie man sich das früher vorgestellt hat, ist es halt einfach nicht, dass man gesagt hat, wenn die Frau jetzt zum Beispiel während der Schwangerschaft dann Lust auf Weinbeeren hat, also auf Johannisbeeren, und in dem Moment, wo es die Idee hat, dass sie sich auf Johannisbeeren, nach Johannisbeeren glust und dann fasst sie sich gerade an den Hals, dann hat das Kind hinterher ein schwarzes Muttermal am Hals, so wie die Weinbeeren sind. Oder wenn die Frau sich recht erschreckt, dann kriegt das Kind die Freisen, also diese Krämpfe, diese gefürchteten Krämpfe der Kleinkinder. Oder wenn die Frau beim Saustecher zuschaut, also bei einer Schlachtung, wie es am Bauernhof ja gang und gäbe war, dann wird das Kind ein Mörder. Also die darf auf keinen Fall grausige Sachen anschauen. Die darf nichts Hässliches anschauen, weil sonst das Kind hässlich wird. Die soll keinen Maulwurf anschauen, weil das Kind sonst komische schwarze Haare an Stellen kriegt, wo man normalerweise keine Haare hat. Sie darf nicht ins Feuer schauen, weil das Kind sonst rothaarig wird. Und Rothaarige galten ja sowieso als ganz besondere Menschen, die womöglich, die hat man dann teilweise als Hexen bezeichnet in manchen Zeiten.
Ja, bei Frauen ganz schlimm.
Bei Frauen ganz schlimm. Oder weil das Kind nicht rothaarig wird, sondern weil das Kind ein Feuermal bekommt. Das sind dann teilweise diese Hautveränderungen, mit denen ja viele Kleinkinder auf die Welt kommen. Also man hat das auch alles dem Verhalten der Frau angelastet. Man hat auch festgestellt, natürlich, so wie heute auch, dass bei manchen Kindern, die geboren werden, die Nabelschnur um den Hals gewickelt ist und teilweise sehr verhängnisvoll sein kann bei einer Entbindung. Und damit das nicht passieren kann, musste die Frau während der Schwangerschaft bestimmte Dinge beachten. Sie durfte nicht unter einer Wäscheleine durchgehen. Sie durfte nicht, ich glaube auch nicht spinnen oder irgendwas, was mit Faden und Drehen zu tun hat. Sie durfte nicht über eine Wagendeichsel drüber steigen. Weil man immer Angst gehabt hat, dass sich durch diese Aktionen, die irgendwas mit Schnur und Wickeln und Drehen zu tun haben, die Nabelschnur verwickelt. Das heißt, wie du vorher gesagt hast, es ist im Endeffekt dann immer wieder die Frau schuld. Wenn sich die Nabelschnur rumwickelt, wenn das Kind ein komisches Muttermal oder ein Feuermal oder irgendwas hat, wenn das Kind schier ist oder wenn irgendwas nicht stimmt, dann war die Frau schuld, weil sie in der Schwangerschaft die falschen Dinge getan und die richtigen unterlassen hat.
Nur also, wenn schön und gescheit war, war der Vater schuld. Nein, aber es gab ja damals keine Erklärungen, woher zum Beispiel ein Feuermal kommt oder so eine haarige Stelle. Das war ja alles geheimnisvoll, haben wir schon in der ersten Stunde darüber geredet, was mit Empfängnis und Geburt zu tun hatte und was da in dem Körper vorgeht oder wie ein menschliches Leben entsteht, was ich auch bei dem Stand der Medizin, den wir heute haben, immer noch ein Wunder finde. Man konnte sich's nicht erklären, also hat man Erklärungen gesucht. Man braucht ja Bilder, um etwas zu verstehen.
Ja, und zwar Bilder, die also jedem eingängig sind. Ich meine, natürlich haben Ärzte schon lang vor dem 19., 20. Jahrhundert besser verstanden, wie eine Befruchtung und eine Schwangerschaft und eine Entbindung vor sich geht, als das normale Volk sozusagen. Dieses Wissen ist erst allmählich bekannt geworden. Aber es hat im 19. Jahrhundert angefangen mit den Kaiserschnitten zum Beispiel, wo reihenweise die Frauen gestorben sind, weil eben die hygienischen Voraussetzungen nicht eingehalten wurden, weil nicht klar war, wie man das alles vernähen muss. Und so, die haben einfach das Kind rausgeholt, den Bauch notdürftig zugenäht und fertig. Und die Frau hat sich infiziert, ist an der Sepsis gestorben oder so. Dann kam ja der Herr Pettenkofer, Gott sei Dank, dem ja zu Recht in München eine Straße geweiht worden ist, der das mit der Hygiene.
Und eine Klinik.
Der das mit der Hygiene überhaupt rausgefunden hat. Also einer der wichtigsten Menschen im Prinzip in Bezug auf die medizinische Versorgung, auch der Frauen, der herausgefunden hat, dass man sich zwischen dem einen und der anderen Kranken die Hände dringend waschen und möglichst desinfizieren muss. Früher haben es allenfalls mit Essigwasser gearbeitet oder mit Ausräuchern. Das ist natürlich begrenzt schon wirksam, aber wenn der Arzt mit infizierten Händen von einer Untersuchung zur nächsten geht, dann kann man reichern und mit Essig rumwischeln, wie man möchte, und das nützt nichts.
Ein wichtiges Brauchtumsthema heute bei uns im Raj ist Frauenbrauchtum. Jetzt haben wir gerade viel darüber geredet, über Empfängnis und Geburt. Und wenn dann endlich das Kind da war, nach all diesen Hindernissen und nach all diesen Hürden, dann hat man ihm auch einen Namen geben können. Da kommen wir jetzt gleich zu den Namenstagen vom Monat August.
Ja, und natürlich hat man versucht, also früher hat man gesagt, man darf nicht vortaufen, sondern nur nachtaufen. Das heißt, man sollte einen Namen wählen, der nach dem Geburtstag des Kindes gelegen ist. Und da bietet sich natürlich für Augustgeborenen, die für Mädchen, der Name Maria an, der also ein universell verständlicher Name ist und ein sehr schöner Name. Aber wenn wir jetzt den August einmal von Anfang an durchgehen, dann haben wir am 1. August
Heid
nämlich. Deswegen erwähnen wir das. Keinen ganz besonderen Namen. In manchen Kalendern steht Peter drin. Und dann wundern sie alle Peters und Petrusse, die eigentlich am Peter und Paul am 29. Ja, Juni feiern.
Wissen wir doch.
Gemeint ist schon auch der Petrus, aber es handelt sich um Petri Kettenfeier. Also ein ganz alter Feiertag, den heute keiner mehr auf dem Schirm hat, weil Petrus nämlich angeblich inhaftiert worden ist in Jerusalem im Kerker und durch einen Engel mit wunderbarer Hilfe dann befreit worden ist von den Ketten. Und das ist Petri Kettenfeier und das ist am 1. August passiert. Und wieso ich das so spannend finde, das ist natürlich erstmal die wundersame Hilfe durch den Engel und zweitens, die Ketten haben sich erhalten. Die kann man heute noch anschauen in San Pietro in Vincoli in Rom. Eine Kirche in Rom, wo man die Ketten noch anschauen kann, die sind in einem gläsernen Schrein drin, sodass man die wirklich anschauen und auch verehren kann. In San Pietro in Vincoli, wenn man nach Rom kommt, die Ketten, von denen Petrus befreit worden ist, durch einen Engel. Und das war ein ganz beliebter Wallfahrtsort früher, dieses San Pietro in Vincoli.
Wo ist es?
In Rom, in der Altstadt gelegen. Aha. Und da sind viele Gemeinden von außerhalb Rom hingekommen früher und haben sich Späne von diesen Ketten, einen kleinen Eisenspan erbeten, um da eine Reliquie zu haben, die also von Petrus stammt und ihn berührt hat, den Nachfolger Christi. Und deshalb ist diese Petri-Kettenfeier ein alter Feiertag, der aber jetzt vergessen ist, weil keiner mehr diese Geschichte von Petrus in den Ketten kennt. Der 1.8. war den Menschen lange deshalb ein Begriff, weil er als einer der drei größten Unglückstage des Jahres gilt. Also ein Schwendtag, ein verworfener Tag, ein Tag, der als ganz gefährlich galt. Also man sollte nichts Neues anfangen, keine Reise beginnen. Einer der größten Unglückstage zusammen mit dem 1. April und dem 1. Dezember.
Und warum ist der?
Und da hat
der
sich,
erste, ja, warum sind, ja, das, warum sind
hat sich die Kirche auch schöne Begründungen dafür ausgedacht. Am 1. April ist nämlich angeblich Judas der Verräter geboren worden. Deswegen ist es der Unglückstag. Am 1. August, heute nämlich, ist der Luzifer aus dem Himmel gestürzt worden, fiel dann in die Hölle und ist fortan als Teufel da unten in der Hölle gewesen. Und am 1. Dezember ist Sodom und Gomorra untergegangen. Also diese drei schlimmen Unglückstage von Ereignissen, die man ja tatsächlich historisch nicht belegen kann, wo man das Datum nicht kennt, die wurden also da festgelegt auf diese jeweils ersten des Monats. Und das hat mit Sicherheit mit antiken Feiertagen zu tun, die man dann einfach ins Gegenteil verkehren wollte. Der 1. August heute zum Beispiel war der Geburtstag, der Feiertag des Kaisers Augustus. Und diese sogenannten heidnischen Feiertage, die wollte man natürlich, um das Christentum zu etablieren, gerade ins Negative ziehen. Und so hat man diesen Tag zum Unglückstag erklärt, zu einem der schlimmsten Unglückstage überhaupt, wo die Leute sich gefürchtet haben und so. Erstaunlich ist auch, und auch das zeigt, dass das keine historisch belegbaren Tage sein können, dass es genau im Vier-Monats-Rhythmus immer gelegen ist, diese Unglückstage.
Also drei.
Genau, also das Jahr ist in drei Teile, das 12-monatige Jahr ist in drei Teile, vier Monate geteilt worden und jeweils am 1. April, Mai, Juni, Juli sind 4 Monate und am 1. August ist schon wieder Unglückstag, dann vergehen wieder 4 Monate, dann ist der 1. Dezember schon wieder Unglückstag. Also diese exakte Aufteilung, die spricht ja auch dafür, dass es alte Jahreseinteilungen waren, die da einfach mit christlichen, in Anführungszeichen, Feiertagen oder halt eben ganz schlimmen Unglückstagen belegt worden ist. Also man darf das nicht so ernst nehmen. Heute ist kein Unglückstag.
Ich wollte dich gerade fragen, weil ich habe das jetzt gelernt durch unsere Brauchtumsratsche, dass es so negative Sachen gibt, aber man kann es auch immer abwenden. Wie können wir diesen 1. August von uns das Unheil bannen?
Indem wir einfach zum Beispiel nicht dran glauben, an was Positives glauben und an Maria Himmelfahrt denken und dass eigentlich die Zeit eine positive, geweihte, segensbringende Zeit ist. Und ob da angeblich irgendeiner behauptet, der Luzifer sei aus dem Himmel gestürzt worden, das sollte uns heute ja nicht mehr kümmern.
Das ist eigentlich ein Luzifer sein Problem, nicht unseres. So machen wir das jetzt.
Genau, das war der 1. August. Also es gibt heute eigentlich keinen bedeutenden Namenstag. Natürlich gibt es Namenstage und wer dann so heißt, der hat dann zu Recht auch gefeiert, weil wie gesagt, das mit dem Luzifer, das ist eine alte Dichtung, die uns heute nicht mehr kümmern muss. Aber ein ganz interessanter Namenstag ist am 7. August, also in einer Woche, der heilige Cajetan, dem ja in München eine ganze Kirche gewidmet ist, nämlich die Theatinerkirche St. Cajetan. Und der kommt ja eigentlich, der heilige Cajetan, der hat nur tatsächlich gelebt, nämlich im 16. Jahrhundert. Und das weiß man, so lange ist das noch nicht her, in der Rückschau. Der stammte aus Gaeta in Italien, genau. Also geboren ist er eigentlich in der Nähe von Vicenza, er kam aber dann nach Neapel und deswegen heißt er eben Gaetano in Italienisch und auf Deutsch Cajetan. Und den hat die Henriette Adelaide, die man vorher schon erwähnt hat, die haben die in der Adelheidquelle gebadet und dann Kinder bekommen hat. Diese Henriette Adelaide, die stammte nämlich aus Savoyen in Norditalien. Und die hat die italienischen Künste und die italienische Freude an der Musik, an schönen Stoffen, an Malerei und Musik aus Italien in dieses stockkonservative, erzkatholische Münchner, in die Münchner Residenz gebracht. Und auch diesen italienischen Heiligen, den heiligen Cajetan mit seinem Orden, mit seinem Theatinerorden. Weil ihr Gatte, der Ferdinand Maria, der ja so glücklich war, dass er endlich einen Thronfolger hatte mit dem Max Emanuel, die Theatinerkirche erbauen hat lassen. Und dann brauchte man einen Patron und dann brauchte man Mönche, die dieses Kloster, das damit verbunden war, besiedelt haben. Und das waren die Theatiner. Und so hat man natürlich die Theatinerkirche dem heiligen Cajetan geweiht.
Und ab und zu hört man in Bayern noch den schönen Namen Cajetan.
Ja, ich hatte einen Großonkel, der Cajetan hieß.
Wie hat man das in Bayern abkürzt?
Der Cajetan.
Der Cajetan.
Die Tante Mari und der Onkel Cajetan. Ja. Also ich habe mir als Kind auch nie gefragt, der ist, war schon sehr alt und den habe ich nur so als Jugendliche noch mitbekommen. Und ich habe mich nie gefragt, wie der eigentlich heißt. Das war der Onkel Cajetan.
Das war halt so ein feststehender Begriff.
Warum der heißt, ja genau.
Hat halt so geheißen.
Ja, hat halt so geheißen, genau. Und also es ist ein Name, der tatsächlich in Erinnerung an diese Theatina und an St. Cajetan in München oft vergeben wurde in Bayern. Clara von Assisi auch im August Namenstag hat, und zwar am 11. August. Und der Name Clara wird ja heute wieder gern vergeben. Also ich kenne einige kleine oder junge Claras, weil es erstens ein schöner Name ist.
Clara ist wirklich schön.
Ist wirklich ein schöner Name. Und weil es zweitens eine sehr interessante Heilige ist, die nämlich gleichzeitig zur gleichen Zeit wie der heilige Franziskus von Assisi gelebt hat und quasi seine Gefährtin war. Er hat ihr die Haare abgeschnitten, als sie beschlossen hat, ihr Leben Christus zu widmen. Er hat sie im Kloster der Benediktinerinnen erst untergebracht. Mhm. Und sie ist also nach seinem Vorbild hat sie mit dem christlichen Glauben einen Lebensinhalt gefunden. In der Portiunkula-Kirche hat sie ihr Gelübde abgelegt, diese Portiunkula-Kirche, die auch der Franziskus von Assisi angeblich aus Ruinen wieder aufgebaut hat und wo dann unser Portiunkula-Feiertag herkommt. Also das ist alles in Assisi, in Norditalien hat sich das abgespielt und auch die Clara ist da beheimatet, ist oft abgebildet und hat dann dort aus ihrem religiösen Werdegang, aus ihrem klösterlichen Werdegang den Orden der Klarissen gegründet. Und diese Clara von Assisi, ich habe da ein Bild von ihr, von Simone Martini in der Unterkirche von San Francesco in Assisi. Also wer immer da in der Nähe ist, der soll sich diese Kirchen in Assisi anschauen, die Ober- und die Unterkirche. Also auch wer kunsthistorisch interessiert ist, sind wunderbare Fresken, die wir einfach gesehen haben, sollte eine tolle Anlage, die eben an den heiligen Franziskus von Assisi erinnert und an die heilige Clara. Und die Clara hat am 11. August Namenstag in eineinhalb Wochen ungefähr. Das ist auch ein schöner Name für Anfang August geborene Mädchen. Und dann kommt natürlich die Maria am 15.8. Also Maria Namen ist am 12. September. Aber es gibt auch Marias, die einfach am 15.8. ihren Namenstag feiern. Da ist man vollkommen frei, das zu machen. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Tag, ein schöner Name, Maria, den viele für ihre im Sommer oder sonstige geborenen Mädchen wählen. Am Tag drauf hat dann wieder ein männlicher Heiliger seinen Gedenktag, nämlich der Rochus von Montpellier. Und Rochus hört man jetzt relativ selten.
Rochusstraßen gibt es zwar schon.
Rochusstraßen gibt es viele, auch in München gibt es eine Rochusgasse, da am Bayerischen Hof, eine kleine Gasse, Seitenstraße von der, wie heißt die, Maffeistraße oder so, ja. Das ist die Rochusgasse und da war auch das Rochuskloster. Das war ein ganz hochverehrter Heiliger damals in der Zeit, in der es noch die Pest gegeben hatte, weil es nämlich der Pestpatron war, zusammen mit dem heiligen Sebastian, der mit den Pfeilen gemartert wurde und die Pfeile galten halt als Pestpfeile, die von Gott geschickt wurden und der heilige Rochus hat Pestkranke gepflegt, war selber an der Pest erkrankt, hat Pestkranke gepflegt und ist immer dargestellt, wenn man einen Heiligen sieht, der immer so seinen Rock hochhebt, also sein langes kleiderartige Bekleidung und dann zeigt er auf seinem nackten Oberschenkel eine Pestbeule. Das ist immer der heilige Rochus, der hat auch einen Hund dabei, der in seiner Legende eine Rolle spielt. Und diese Rochus-Klöster und Rochus-Spitäler, das waren immer Spitäler, die sich um Seuchenkranke gekümmert haben. Und daher gibt es noch viele Rochusgassen in München. Das Rochus-Spital ist auch abgebrochen worden, aber die Rochusgasse gibt es noch. Oder Rochusstraße heißt sie in München.
Agassal ist es, ja.
Es ist aber eigentlich Agassal. Und dieser Rochus war, also wie gesagt, in Zeiten, in denen die Pest einfach eine Bedrohung für die Menschen dargestellt hat, ein ganz verehrter, stark verehrter Heiliger. Es gibt sogar noch eine Rochus-Wallfahrt von Flinsbach am Inn, auch im August, auf das Petersbergl. Und es gibt eine Wetterregel, die jeder kennen muss, der Gemüse anbaut. Wenn St. Rochus trübe schaut, kommt die Raupe in das Kraut.
Ui.
Also, wir hoffen alle, dass es am Rochustag am 16.8. nicht regnet.
Und jetzt müssen wir noch den Bartholomäus erwähnen. Ich habe nämlich genau wie du einen Onkel Cajetan gehabt hast, habe ich einen Onkel Bartel gehabt. Und ich habe einfach gedacht, das ist auch so ein Eigenname, Bartel. Aber dass das von Bartholomäus kommt, dass so ein melodiöser, schöner, ungewöhnlicher Name ist, habe ich lange, lange nicht gewusst. Und der hat auch Namenstag am...
Ah, der hat am 24. August Namenstag. Und der hat eine Kirche, die wahrscheinlich alle, die in Bayern schon mal gereist sind, kennen, nämlich am Königssee, St. Bartholomä am Königssee. Und da wird das Patrozinium gefeiert am 24. Und da gibt es diese Alma-Wallfahrt, die höchstgelegene Wallfahrt. Um 3 in der Nacht gehen die los auf der österreichischen Seite, gehen dann über das Steinerne Meer. Das ist ein hochgelegene Felsgebirge, wunderschön. Eine lange, lange Wallfahrt. Und am nächsten Tag kommen die dann in der Früh über die Saugassen runter zum Königssee und nach St. Bartholomä. Und da gibt es dann ein Bier und ein kaltes Fußbad im Königssee. Wird das Patrozinium gefeiert von dem heiligen Bartholomäus.
Und damit wir die zwei anderen nicht noch vergessen, kurz vor die 12 Nachrichten.
Bis Ende August kommen wir noch. Am 27. August hat die Monika Namenstag. Auch ein Name, der relativ häufig ist bei uns. Das war die Mutter vom heiligen Augustinus. Das weiß man nämlich im Allgemeinen nicht. Und der heilige Augustinus, ihr Sohn, der hat es weit gebracht am 30.8. Das ist nämlich einer der vier Kirchenväter. Also einer, der ganz die wesentlichen Schriften und Interpretationen für das Christentum schriftlich niedergelegt hat.
Schönes Brauchtum im Monat August. Wir haben auch jetzt von dem Frauendreißiger gesprochen, der mit Maria Himmelfahrt beginnt und am 12. September endet mit
Maria Namen oder am 8.9. mit Maria Geburt.
Und ein, zwei Wetterregeln, außer die vom heiligen Rochus, schüttelt man noch schnell aus dem Ärmel oder lassen wir es sein.
Ja, der Bartholomäus ist ein wichtiger Heiliger, der hat ein Messer in der Hand, weil ihm angeblich bei grausig lebendigem Leib die Haut abgezogen worden ist. Aber deswegen ist er immer mit dem Messer dargestellt und deswegen ist er unter anderem der Patron der Fischer und einer der Patrone der Winzer. Und deswegen sagen die Winzer, Regen an St. Bartholomä tut den Reben bitter weh. Und dann gibt es noch einige andere, wie der Bartholomäustag sich hält, ist der ganze Herbst bestellt. Also der Bartholomäustag am 24. August, da sollte man unbedingt auch auf das Wetter achten, weil das kann nämlich dann eine Zeitl anhalten.
Es ist immer schön und interessant und auch lustig, mit Dorothea Steinbacher über Brauchtum zu ratschen. Das war unser Brauchtumsratsch vom 1. August, der uns Glück bringen soll und auf jeden Fall Freude gebracht hat. Ich danke dir recht herzlich, dass du da warst und bin schon sehr gespannt aufs nächste Mal.
Schön war's, Pfirti.